halten Sie mal den Arm vors Gesicht. Und wer sich dann selber eine Backpfeife gegeben hat, der war dann damit qualifiziert für eine bald durchzuführende Operation.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tito Ort, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Leonard Wild. Ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Dirk Fingerhut, Leiter des Zentrums für ambulantes Operieren hier an der Uniklinik in Bonn und Oberarzt in der Anästhesie. Und für mich einer der, sagen wir mal, größten Experten unserer Klinik im Thema Regionalanästhesie, und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was ist Regionalanästhesie? Wo kann man das anwenden? Wo sind die Unterschiede zur Vollnarkose? Welche Patienten profitieren davon? Was sind vielleicht auch die Risiken und was sollte man vielleicht auch nicht machen, wenn man Regionalanästhesie macht? Und vor allem, wie macht man es so, dass die Patienten durch eine Regionalanästhesie sich genauso gut begleitet fühlen wie durch eine Vollnarkose? Vielen Dank, Dirk, für deine Zeit, und dann lass uns doch direkt mal starten. Team Timeout, der Anästhesie-Podcast.
Unter dem Begriff Allgemeinanästhesie oder Vollnarkose kann sich, glaube ich, jeder was vorstellen. Aber Regionalanästhesie ist, glaube ich, nicht jedem ein Begriff. Vielleicht könntest du einmal kurz beschreiben, was man unter Regionalanästhesie versteht.
Ja, wie schon der Name sagt, werden im Rahmen der Regionalanästhesie nur einzelne Areale des Körpers betäubt. Da gibt es verschiedene Techniken, rückenmarksnahe Techniken, die eben ganze Segmente im Bereich des Rückenmarks betäuben, entweder unterhalb der Dura, das nennt man dann Spinalanästhesie, oder im Bereich des Periduralraums, das nennt man passenderweise Periduralanästhesie. Und dann gibt es stammnahe Blöcke, die betäuben Nerven oder ganze Nervengruppen, die dann eben vom Rückenmark abgeben. Und dann gibt es periphere Blöcke bis hin zu peripheren Einzelblöcken, wo also nur einzelne Nerven betäubt werden.
Und wenn wir uns jetzt grob vorstellen, was wird wo angewendet?
Das hängt ganz vom Eingriff ab oder dem Ziel. Es gibt im Rahmen der klinischen Anästhesie, nicht im Rahmen der Schmerztherapie, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber im Rahmen der klinischen Anästhesie gibt es eigentlich zwei Indikationen. Eine Indikation besteht darin, dass man eine Anästhesie macht für bestimmte Eingriffe, also die Regionalanästhesie als alleiniges Verfahren verwendet. Das ist zum Beispiel bei Eingriffen an der unteren Extremität eben eine Spinalanästhesie, bei Eingriffen an der oberen Extremität typischerweise eine ganz klassische Armplexusanästhesie, wo eben nur der Arm betäubt ist. Und es gibt die andere Indikation, und das sind regionalanästhesiologische Verfahren als Mittel zur Schmerztherapie. Die werden dann zusätzlich zur Vollnarkose verwendet, zur Ergänzung der Vollnarkose, aber das alleine wäre als Indikation im Rahmen der Existenz der modernen Analgetika eigentlich ein bisschen zu wenig. Vor allem ist es da sinnvoll, wenn postoperativ größere Schmerzen oder ein sehr wechselnder Schmerzverlauf zu erwarten ist, so wie es auftritt, wenn man beispielsweise bewegliche Organe, also sprich Gelenke, anästhesiert und auch operiert. Typische Beispiele dafür sind Schulter oder Knie. Das sind Organe, die wirklich sehr wehtun. Und da kommt man postoperativ mit systemischen Analgetika eben oft nicht richtig hin.
Und wie entscheidet man sich dann zu sagen, wir haben auf der einen Seite die Vollnarkose und könnten jetzt zum Beispiel die Unterarmfraktur in der Vollnarkose versorgen. Aber es gibt ja theoretisch auch die Möglichkeit zu sagen, der Patient bleibt wach und wir wenden Regionalanästhesieverfahren an. Was sind da so deine Überlegungen zu sagen, wir machen das eine oder das andere?
Also es gibt heute, muss man sagen, nur noch selten wirklich Kontraindikationen gegen eine Vollnarkose. Grundsätzlich. Aber es gibt zwei Gründe. Erstens mal, wenn jemand wirklich eine ausgeprägte pulmonale Erkrankung hat, also man besser die Finger von der Lunge lässt und allem, was damit zu tun hat, also schwere COPD, fortgeschrittene Lungenerkrankungen, Lungenmetastasen etc. Und die andere Indikation ist einfach, wenn der Patient wach bleiben möchte. Für viele Patienten Zen ist das auch einfach ein Angang, sich das Bewusstsein gewissermaßen ausschalten zu lassen. Es gibt Menschen, die legen da großen Wert drauf, wach zu bleiben. Und ein anderer Vorteil, ein sehr praktischer Vorteil ist, in dem Moment, wo sich die Regionalanästhesie anfängt zurückzubilden, kann der Patient eigentlich schon die Klinik verlassen und ist knallwach, muss ein bisschen auf seinen Arm Acht geben, aber das war es dann auch.
Wir haben jetzt ja so ein bisschen anklingen lassen, was das eigentlich keine Kontraindikation für die Vollnarkose mehr gibt. Was wären denn aber Kontraindikationen für ein Regionalanästhesieverfahren? Also wo dürfte man das nicht anwenden?
Es gibt eine ganz einfache technische Kontraindikation. Das ist nämlich dann, wenn im Bereich der Applikation des Regionalverfahrens eine Entzündung vorliegt. Regionalanästhesiologische Verfahren führen wir ja mit Hilfe von passenderweise Lokalanästhetika durch. Und das sind ja Substanzen, die in ihrer Wirkung vom pH-Wert abhängig sind. Das sind ja im Zentrum dieser Wirkung steht eine Quaterra-Amino-Gruppe, die tatsächlich H-Plus-Ionen aufnehmen oder abgeben. Wenn wir jetzt ein saures Milieu haben, dann ist das Gleichgewicht hin zu mit diesen H-Plus-Ionen versehenen und somit polaren Molekülen hin verschoben. Ja, und diese Erscheinungsform oder diese Form des Moleküls, die ist eben sehr gut in Wasser löslich, durchdringt aber blöderweise keine Zellmembranen. Und genau das muss ein Lokalanästhetikum machen, weil es eigentlich vom Inneren der Zelle her wirkt. Also wenn wir jetzt ein Areal haben, wo zum Beispiel bleiben wir mal beim Beispiel der axillären Plexusanästhesie. Wenn jetzt im Bereich der Axilla eine Entzündung ist, dann kann man da definitiv keine Regionalanästhesie durchführen, abgesehen davon, dass es natürlich auch hygienisch fragwürdig oder aus dieser Seite kontraindiziert wäre. Aber es ist technisch tatsächlich nicht möglich. Selbst wenn man reinspritzen würde, würden die Lokalanästhetika nicht wirken.
Das glaube ich nochmal interessant. Der Wirkmechanismus vielleicht im Kontrast zu den klassischen Analgetika, die ja eher zentral wirken, zumindest die wir für die Narkose verwenden, also die Opioid-Analgetika. Die Lokalanästhetika haben ja so ein bisschen den Charme, dass wir sagen, okay, wenn wir die richtig dosieren, sollten in der Regel keine zentralen Nebenwirkungen auftreten. Vielleicht kannst du da noch einmal kurz erklären, wie da der Wirkmechanismus ist. Also im Sinne von, was machen die eigentlich mit dem Nerv?
Also letztlich sind alle derzeit verwendeten Lokalanästhetika Natriumkanalblocker. Ja, und das ist genau Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist das eine hocheffektive Methode, die Impulsweiterleitung in Nerven zu blockieren, vor allem in Nerven, die schnell leiten. Auf der anderen Seite ist das genau die Basis für Nebenwirkungen aller Art, vorausgesetzt, die Substanz wird resorbiert.
Und vielleicht nochmal auf die anderen Kontraindikationen zu kommen. Es gibt ja noch ein paar andere neben der Entzündung. Wann würdest du noch davon absehen, jemandem ein Regionalanästhesieverfahren angedeihen zu lassen?
Also du spielst wahrscheinlich auf die vorhandene Gerinnungsprobleme an. Da gibt's harte Kontraindikationen nur bei ausgesprochen stammnahen Verfahren, bei rückenmarksnahen Verfahren und Verfahren, die in unmittelbarer Nähe dieser Strukturen sind. Also bei einer Spinalanästhesie und einer Periduralanästhesie und natürlich auch bei einer Kombination beider Verfahren, also einer sogenannten CSE, da gibt's ganz harte Kontraindikationen. Da muss eine intakte Gerinnung zwingend vorhanden sein, bevor man das Verfahren durchführen kann. Klassischerweise fehlende entsprechende Medikation und normale Gerinnungsparameter, um das mal so ganz grob zusammenzufassen. Und das ist eben bei einer peripheren Regionalanästhesie anders. Ja, da ist in der Regel genug Platz, selbst wenn es da zu einer Blutung kommt, dass sich ein Hämatom normalerweise ausdehnen kann. Da hat sich tatsächlich auch nochmal die Betrachtungsweise sehr gewandelt. Vor bis vor 10 Jahren wurden ja viele Regionalanästhesien eben nicht ultraschallgestützt verabreicht, sondern landmarkengestützt beziehungsweise mit einem Nervenstimulator wurde die Nähe zum Nerven ertastet gewissermaßen oder bestimmt. Diese Verfahren haben sowohl technische Limitationen als auch den Nachteil, dass ihr Vorgehen eben letztlich darin besteht, dass man mit der Nadel in einem Gewebe, was man nicht näher kennt, tastet. Und dadurch kommt es natürlich viel, viel eher zur Gefäßverletzung und somit auch zur Resorption von Lokalanästhetika. Tatsächlich hat sich die Häufigkeit von entsprechenden Nebenwirkungen nach neueren Studien durch diese Einführung einer anderen Technik fast auf ein Zehntel reduziert.
Das heißt durch Ultraschall?
Durch Ultraschall, genau.
Ich glaube, das muss man mit der Nadel noch mal ein bisschen erklären. Das heißt, man ist früher oder manche machen es ja immer noch, hingegangen und hat tatsächlich Strom auf den Nerven gegeben und geguckt, wo zuckt's.
Genau.
Ne? Also das heißt so ein bisschen eine archaische Vorstellung, wenn man sich das zum Ultraschall vergleicht. Man stochert so ein bisschen rum und irgendwann zuckt's.
Und irgendwann zuckt's.
Genau. Und dann weißt du, da muss ich wohl hin. Da genau. Ist wohl der Nerv.
Genau. Und das ist tatsächlich nicht ganz unproblematisch. Da gibt's Tierversuche, die gezeigt haben, dass wenn man zum Beispiel den tatsächlich in einen Nerv mitten reinsticht, dann zuckt's nämlich nicht. Ja. Und das heißt, da sind tatsächlich ein paar Fehlerquellen auch in der Stimulation des Nervens. Jeder, der sowas mal gemacht hat, also wir Älteren beispielsweise, wir kennen dieses Phänomen, dass man mit einer Nadel ganz in der Nähe ist offensichtlich und man macht eine winzige Bewegung, also bewegt die Nadel vielleicht um einen Bruchteil eines Millimeters und hat plötzlich eine ganz starke Stimulation oder die starke Stimulation ist weg. Das hängt eben damit zusammen, dass das Gewebe, in dem man da so, du hast eben so schön gesagt, rumstochert, dass das eben nicht homogen ist. Ja, da sind Faszien dabei, da sind Gewebe, die gut leiten, Gewebe, die schlecht leiten, Gefäße. Ja, und es ist eben technisch schwierig, die Erfolgsrate ist schlechter mit solchen Verfahren. Und ganz wichtig für Anfänger in unserem Beruf, es ist auch schwieriger zu lernen, weil es eben nicht so logisch und klar ist, wie die Darstellung der anatomischen Wechselbeziehungen im Ultraschall.
Und wenn mal was ganz anders ist als normal, dann merkt man es vielleicht auch zu spät. Ne? Also ich meine, im Ultraschall genau. Hat man ja ein optisches Feedback.
Genau, ja. Genau. Also zum Beispiel, wenn man einfach adipöse Patienten hat oder voroperierte Patienten, dann ist man mit diesen ganz klassischen Techniken, die ja immer eine im weitesten Sinne normale Anatomie voraussetzen, zwingend voraussetzen, oft genug aufgeschmissen.
Vielleicht noch einmal, auch wenn wir da jetzt schon so ein bisschen von weggegangen sind, die Wirkung der Regionalanästhesie. Das, was die am Ende macht, ist das, was wir wollen. Wir wollen keine Schmerzen mehr, also die Schmerzwahrnehmung ist ausgeschaltet. Und da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, das vegetative Nervensystem wird auch deutlich beeinflusst. Was bleibt denn noch übrig? Also was merke ich noch, wenn ich Regionalanästhesie habe? Ist der Arm dann wie abgeschnitten, sage ich jetzt mal, oder habe ich noch eine gewisse Wahrnehmung in dem Arm?
Man hat noch eine gewisse Wahrnehmung und das ist heutzutage tatsächlich auch gar nicht so unwichtig, weil das ist die Basis dessen, worüber man auch Patienten aufklären muss. Die langsamen Fasern, die Tiefensensibilität transportieren, die werden nämlich nicht oder nur in geringem Maße betäubt und auch spät betäubt. Das bedeutet, der Patient merkt grundsätzlich, dass da irgendetwas passiert. Er merkt an, zum Beispiel, um am Beispiel der Operation im Achsplexus zu bleiben, der Patient merkt, dass da irgendwas mit seiner Hand oder mit seinem Arm passiert. Ja, das kann mal wie so ein kurzes Pieksen sein, das ist dumpfes Drücken. Und das ist natürlich auch durchaus individuell sehr unterschiedlich, wie gut man mit diesem Empfinden klarkommt. Und dann muss man das tun, was ich so formuliere, ich Patienten immer gegenüber ganz gerne, dann muss man unter Umständen so ein bisschen was gegen das Kopfkino tun. Das heißt, sedierende oder auch im weitesten Sinne analgetische Medikation dazugeben, um eben die Patienten in einen etwas entspannteren Zustand zu versetzen. Das heißt nicht, dass man da eine Narkose zumachen muss, das wäre ja völlig kontraproduktiv, aber eben doch ein bisschen sedieren. Das hängt sehr vom Patienten selbst ab. Das ist aber gerade wieder für Anfänger in unserem Beruf sehr wichtig. Das ist eben nicht wie eine Vollnarkose, wo man praktisch einmal den Hebel rumlegt und sagt, so, Narkose an, sondern man muss tatsächlich das Ganze so ein bisschen an den Patienten anpassen. Und auch an seine persönlichen Bedürfnisse.
Vielleicht können wir da nochmal den Bogen zur Kontraindikation schlagen. Das heißt, klare Kontraindikation, wenn der Patient es nicht will, diese Form der Narkose, oder man das Gefühl hat, das wird der Patient nicht gut machen. Ja, dass wenn man zum Beispiel jemanden hat, der sehr nervös, sehr ängstlich ist, dann würden wir eher davon absehen.
Ja, also es gibt ganz klar natürlich Situationen, die das zumindest mal als schwierig erscheinen lassen, das Ganze. Zum Beispiel, wenn starke sprachliche Probleme vorhanden sind, starke intellektuelle Probleme, also wenn wir jetzt zum Beispiel jemand haben, der eine schwere geistige Behinderung hat, ja, der vielleicht gar nicht versteht, was da passiert, das ist sicherlich schwierig.
Sehr gut. Und dann, nur damit wir das der Vollständigkeit halber haben, weil es, glaube ich, auch wichtig ist, was immer genannt wird, Allergien gegen Lokalanästhesie, ich glaube, das ist selbstverständlich. Dann Klar. Sollte man davon absehen, das zu machen. Ich glaube, das war dann im Groben auch schon das Wichtigste, was mir noch immer ein Anliegen ist, gerade wenn es um rückenmarksnahe Verfahren geht, da ist ja häufig so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen eine Fehlwahrnehmung, aber hört man häufig, ja, wenn Patienten stark kreislauferkrankt sind, also sagen wir mal hochgradige Aortenklappenstenose oder vielleicht jemand im septischen Schock oder so, wie würdest du da ein rückenmarksnahes Anästhesieverfahren bewerten?
Tatsächlich als kritisch. Die Aortenklappe Stenose ist so ein bisschen das Paradebeispiel für eine schwierige Situation. Da ist zum Beispiel die Spinalanästhesie dahingehend problematisch, da ja der Wirkungseintritt bei einer Spinalanästhesie relativ schnell ist. Ja, und gerade die Aortenstenose wird ja vom Körper durch einen hohen peripheren Widerstand kompensiert. Und wenn ich diesen peripheren Widerstand nun durch die Durchführung der Spinalanästhesie innerhalb von 10 Sekunden massiv reduziere, dann habe ich ein massives Kreislaufproblem. Das kann man tatsächlich ein Stück weit dadurch kompensieren, indem man entsprechende Katecholamine, also Vasokonstriktoren, typischerweise Noradrenalin, von Anfang an mitlaufen lässt und das entsprechend gegenreguliert, das ist eine Möglichkeit. Und was man eleganterweise und typischerweise auch in solchen Situationen macht, wenn größere Herzfehler vorhanden sind oder Probleme wie zum Beispiel die Aortenstenose, dass man dann nicht mit einer Spinalanästhesie arbeitet, sondern mit einer Periduralanästhesie, die man dann wirklich Schritt für Schritt aufspritzen kann und wo man dann mit Katecholaminen so Punkt für Punkt nachregulieren kann.
Wie dieser Verlust des peripheren Widerstands zustande kommt, ist, glaube ich, dem Zuhörer noch nicht ganz klar. Vielleicht kannst du das noch einmal erklären. Woher kommt das?
Ja, die Regionalanästhetika, die betäuben natürlich alles. Und als allererstes werden tatsächlich die autonomen Nerven betäubt. Also zum Beispiel bei einer Spinalanästhesie typischerweise das, was der Patient merkt, ist, dass es warm wird. Das kommt daher, weil die vasokonstriktorischen Effekte im Kreislauf aufgehoben werden und dadurch eine verbesserte Durchblutung entsteht. Das ist erstmal ein ganz angenehmes Gefühl. Ja, aber es führt eben auch dazu, dass in diesem Areal der periphere Widerstand sinkt. Dann erst sinkt die Wahrnehmung, die taktile Wahrnehmung, dann fällt die Schmerzempfindlichkeit weg und ganz zum Schluss die Motorik. Das ist auch wieder für die Durchführung wichtig. Die Tatsache, dass jemand noch zum Beispiel seine Hände bewegen kann, jedenfalls grob, spricht nicht dagegen, einen entsprechenden Eingriff durchzuführen, weil das ist ja nur ein Teil und gewissermaßen die Maximalvariante. Die ist nicht unbedingt erforderlich. Je nachdem, wie groß der Eingriff ist und wo er gelagert ist, kann es durchaus sein, dass man dann trotzdem eine entsprechende Analgesie hat vor Ort, um einen kleineren Eingriff jedenfalls durchführen zu können.
Das heißt, am Ende ist es einfach eine Sympathikolyse, die dann eintritt. Genau. Und dann, genau, fehlt halt der Gefäßwiderstand. Vielleicht noch so ein paar Sachen, die ich ganz spannend finde. Das habe ich auch hier, wo wir gerade sind, im Zentrum für Ambulanz operieren, zum ersten Mal gesehen. Vielleicht kannst du einmal erklären, wie eine IV-Regionale funktioniert, was das eigentlich ist.
Ja, IV-Regionale, ich sage immer, das ist Regionalanästhesie ohne Anatomie. Ganz tolle Sache, vor allem eine ziemlich sichere Sache. Das Konzept ist eigentlich sehr einfach. Voraussetzung dafür, zwingende Voraussetzung, ist, dass man das in einer Extremität durchführt, typischerweise und am einfachsten tatsächlich bei der oberen Extremität. Idee ist einfach, man staut einen Arm, also streng genommen macht man es so, dass man zunächst an dem entsprechenden Arm einen IV-Zugang legt, möglichst dünnlumig, damit er sich später leicht entfernen lässt. Dann wickelt man diese Extremität aus, nachdem man zuvor an der möglichst weit proximal eine Stauung angelegt hat, die man aber noch nicht aufgepumpt hat. Dann wickelt man die Extremität aus, ja, macht dann die Stauung auf, also eine Blutleere, so wie die auch für viele chirurgische Eingriffe erforderlich ist. Dann wird, wenn diese Blutleere hergestellt ist, und da ist ganz wichtig technisch, dass eben der Druck, der auf der Manschette ist, deutlich mindestens 100, besser 150 mm Hg über dem systolischen Blutdruck ist, weil ich sonst so einen Stauungseffekt habe, dass plötzlich die Extremität nicht mehr nicht durchblutet ist, sondern nur noch gestaut. Das ist für alle Beteiligten nicht erfreulich. Und wenn ich aber diese Blutmanschette dann praktisch aufgepumpt habe, kein Blut mehr in den Arm reinkommt, dann spritze ich von dieser zuvor gelegten Zugang entsprechende Menge, meistens etwa 50 Milliliter eines etwas verdünnten Lokalanästhetikum, 0,5%iges Lidocain oder Prilocain nehmen wir da üblicherweise in die Extremität, und dadurch passiert das, was eben das Tolle bei diesen Natriumkanalblockern ist, die wirken ja quasi überall, und dadurch wird die ganze Extremität betäubt. Ja, und dann kommt etwas dazu, was noch besonders attraktiv ist. Die Bindung an die entsprechenden Strukturen, also an alles, was durchblutet wird, erfolgt innerhalb von etwa 20, 25 Minuten. Und danach, später oder nach etwa einer halben Stunde, kann man diese Stauung wieder öffnen. Ja, man sollte es trotzdem ein bisschen langsam tun, aber dann wird der Patient nicht mehr sehr viel davon spüren. Dann diffundieren die Substanzen langsam ab, werden abgebaut, und nach einer weiteren 20 Minuten ist diese Wirkung vollständig weg und der Patient kann ganz normal zum Beispiel nach Hause gehen und hat keinen Arm mit einer Restanalgesie mehr. Da muss man sich natürlich drum kümmern, je nachdem muss man dann eine orale Analgetika verabreichen. Und das ist aber für den Ablauf und vor allem aus Sicht des Patienten ein ziemlich attraktives Verfahren.
Restanalgesie ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort. Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wir haben ja bei vielen, ob jetzt rückenmarksnah oder peripheren Verfahren, die Möglichkeit, einen Katheter einzulegen. Mhm. Vielleicht kannst du da erklären, warum wir das machen und was wir dann mit diesem Katheter tun.
Ja, also Katheter oder der Grund für einen Katheter ist eigentlich immer dasselbe. Wir wollen einen länger anhaltenden Effekt. Einen länger anhaltenden Effekt brauchen wir dann, wenn wir entweder nicht wissen, auch noch nicht mal grob wissen, wie lange der Eingriff dauert. Das ist Gott sei Dank eher selten. Oder aber wenn wir wissen, wir werden eine Analgesie über wenige Tage brauchen, wissen aber nicht genau, ob es ein Tag ist oder vielleicht sogar drei oder vier. Dann ist der Katheter ideal, weil dann müssen wir nicht mehr mit irgendwelchen Substanzen jonglieren, die die Wirkdauer eines Lokalanästhetikums verlängern, zum Beispiel Dexamethason oder sagen wir mal Clonidin. Und dadurch, dass wir unser Lokalanästhetikum durch den Katheter nachgeben, können wir nicht nur die Dauer, sondern im Zweifelsfall auch die Stärke der Analgesie ganz gut dosieren. Das ist dann gut oder wichtig, wenn wir beispielsweise postoperativ entsprechend die operierten Strukturen, ich habe eben schon von Schulter oder vom Kniegelenk gesprochen, wenn wir die beüben wollen, das tut weh. Da braucht man unter Umständen eine etwas stärkere Analgesie. Das kann man eben problemlos machen, indem man eben mehr Lokalanästhetikum oder, wenn das nicht ausreicht, höher konzentriertes Lokalanästhetikum verabreicht.
Das heißt, dass man sich das technisch vorstellen kann. im Prinzip, wir gehen Ultraschall gestützt bei dem peripheren Block mit der Nadel dahin, wo wir sonst den, wie wir sagen, Single Shot machen würden. Mhm. Und dann schiebt man einfach so einen ganz, ganz dünnen Katheter mhm. durch die Nadel und legt ihn quasi unter Ultraschallkontrolle dahin, wo er nachher das Nervenbündel oder die Nerven betäuben soll. Wie lang kann der drin bleiben?
So lange, wie wir es brauchen. Die Begrenzung liegt eigentlich nur in einer Infektion, wobei wir in der klinischen Praxis eine deutliche Rötung an der Einstichstelle bereits als Infektion werten und dann den Katheter entfernen würden. Deshalb ist eben Katheterpflege sehr wichtig, dass die Eintrittsstelle wirklich nicht nur steril abgedeckt wird, sondern auch regelmäßig desinfiziert wird.
Und was gibt man dann über den Katheter konkret? Also welches Medikament kommt da rein?
Wir nehmen üblicherweise bei uns im Hause langwirksame Lokalanästhetika und hier nehmen wir aufgrund des günstigen kardialen Nebenwirkungsprofils nehmen wir da eben Ropivacain. Grundsätzlich kann man aber eigentlich jedes Lokalanästhetikum nehmen.
Okay. Und wenn ich jetzt jemanden prämedizieren müsste und möchte den aufklären über ein Regionalanästhesieverfahren, was sind aus deiner Sicht die Dinge, die der Patient vorher wissen muss? Also zum einen die Kontraindikations/Nebenwirkungen, die auftreten können, aber vor allem auch, wie verhalte ich mich danach, nach dem Eingriff?
Ja, für Patienten ist eben wichtig, dass sie verstehen, dass ihr Organ, bleiben wir mal wieder bei einer Armplexusanästhesie, dass ihr Organ so stark betäubt ist, dass keinerlei Schmerzen wahrgenommen werden im Bereich der Wirkungsdauer. Ja, das heißt, wenn der Patient nach Hause fährt und klemmt sich den Arm in der Autotür ein, dann wird ihn das kein bisschen wehtun. Oder wenn er sich schneidet oder sonst wie was zu irgendwelche Verletzungen zuführt. Das heißt, man muss auf diese Extremität wirklich Acht geben, wie auf eine fremde Struktur, wie auf ein Kind, wie auf einen Hund, damit da eben nichts drankommt. Gott sei Dank ist dieser Effekt tatsächlich ja nur von kurzer Dauer. Aber das muss der Patient wissen und das muss er auch verstehen.
Und was ich recht eindrücklich finde, das ist dann vielleicht auch eher, sagen wir mal, mit der Regionalanästhesie auch etwas übers Ziel hinausgeschossen, aber gerade der Armplexus, der Patient ist operiert, guckt danach auf den Arm und auf einmal merkt er, ich habe ja gar nicht so viel Kraft in dem Arm, weil es vielleicht auch motorisch schwierig wird. Mhm. Auch das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn man liegt, nicht den Arm übers Gesicht halten, weil er könnte einem ins Gesicht fallen.
Genau. So ja. haben wir ja früher, kleine Anekdote, so haben wir ja früher häufig die Wirkung tatsächlich bestimmt, indem wir den Patienten gesagt haben, halten Sie mal den Arm vors Gesicht. Und wer sich dann selber eine Backpfeife gegeben hat, der war dann damit qualifiziert für eine bald durchzuführende Operation.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann vielleicht noch einmal zu den Nebenwirkungen. Was sind die Nebenwirkungen, wo du sagst, das ist jetzt nicht so dramatisch, das sehen wir häufiger, vielleicht gerade sowas wie, ist halt jetzt auch der Muskel ein bisschen betäubt. Und was sind die seltenen Nebenwirkungen, die man auf dem Schirm haben muss, die jetzt aber, sagen wir mal, wirklich selten auftreten?
Also die motorische Beteiligung ist, wenn man so will, ich würde das eher als Wirkung bezeichnen. Das ist ja letztlich das, was wir wollen. Diese Grenze zwischen beginnender motorischer Wirkung und kompletter motorischer Wirkung oder gar keiner motorischer Wirkung, die ist tatsächlich unterschiedlich. Die hängt von der Substanz ab, die hängt von der Position ab, die hängt auch von der zu betäubenden Muskelgruppe ab. Und es ist tatsächlich auch interindividuell sehr unterschiedlich. Ja, das heißt, und das ist etwas, was eben von Patientenaufklärung gesprochen, das ist etwas, das müssen wir natürlich den Patienten ebenfalls vorher sagen, dass die eine motorische Schwäche nicht was, ja, nicht ein Fehler ist, nicht ein Problem, sondern die Wirkung, die wir quasi erwarten. Therapeutisch ist das ganz einfach. Wir reduzieren die Dosis des Lokalanästhetikums entweder durch Reduzieren der Menge der vorhandenen Lösung oder durch Austauschen der verwendeten Lösung gegen eine mit geringerem Lokalanästhetikergehalt.
Und was die schwerwiegenden Nebenwirkungen angeht?
Schwerwiegende Nebenwirkungen sind weniger durch das Lokalanästhetikum selbst zu erwarten. Lokalanästhetiker haben gewisse negative Effekte auf Nerven, die sind aber eigentlich nur in Studien darzustellen. Die schwerwiegenden Nebenwirkungen sind entweder Infektionen oder Blutungen oder dass wir tatsächlich durch die Durchführung der Regionalanästhesie einen Nerven geschädigt haben. Wobei man muss sagen, die bleibenden Nervenschädigungen liegen etwa im Bereich von 0,01%. Das ist also wirklich eine extrem seltene Geschichte. Also und selbst stärkere Schädigungen sind tatsächlich nach spätestens einem Jahr weg. Gut, ist jetzt ein schwacher Trost, ein Jahr ist eine lange Zeit, aber es geht ja hier schon um ausgesprochen seltene Ereignisse.
Worauf ich noch hinaus wollte, war die Lokalanästhesie-Intoxikation. Gerade irgendwie, wenn man vielleicht doch eine intravasale Fehllage von einem Katheter hat, ist, glaube ich, so das, wo man das am ehesten noch sehen kann. Vielleicht könntest du das kurz erklären. Du hast es eben schon angesprochen, der Natriumkanalblocker-Effekt, der macht halt auch Probleme, wenn oder kann Probleme machen.
Genau. Was,
wie sieht das aus?
Ja, wie eben schon erwähnt, Natriumkanäle sind überall im Organismus verbaut für alle möglichen Strukturen und es gibt zwei große Organgruppen, die da besonders empfindlich sind. Das eine ist das Nervensystem, vor allem eben das ZNS, das zentrale Nervensystem, und das andere sind kardiale Strukturen. Und entsprechend fangen wir mal bei den kardialen Strukturen an. In dem Moment, wo so eine Substanz systemisch wirkt, systemisch resorbiert wird, kann die Wirkung tatsächlich von einzelnen Extrasystolen bis zu Rhythmusstörungen aller Art und zumindest theoretisch auch bis zum Herzstillstand gehen. Und zentrale nervöse Nebenwirkungen, die sind, da ist der Organismus offensichtlich etwas sensibler. Es kommt durchaus gelegentlich mal vor, dass Patienten nach der Resorption von Lokalanästhetikum über so einen metallischen Geschmack auf der Zunge klagen oder über Ohrensausen oder über Schwindel. Und das kann dann graduell bis zum Bewusstseinsverlust, bis zum Krampfanfall gehen.
Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir sagen, das sind seltene Nebenwirkungen, das
ausgesprochen
sehen wir jetzt.
Selten.
Also, ich weiß nicht, hast du sowas schon mal gesehen, einen ausgesprochenen LA-Intox? Also so einen richtigen?
Eine sichere nicht, tatsächlich. Okay.
Ja.
Und da sind wir nicht zuletzt auch selbst schuld dran, denn erstens mal in dem Moment, wo wir den Eindruck haben, da wird etwas resorbiert. Also erstens mal gibt es bestimmte Verfahren, die eine hohe Resorption haben. Das Verfahren mit der stärksten Resorption ist etwas, was wir für Eingriffe eigentlich so gut wie nie anwenden, aber schon mal zur Analgesie. Das ist nämlich eine Interkostalblockade. Das ist das Verfahren mit der höchsten Resorptionsrate, weil da die Gefäße ja gewissermaßen durch, große Gefäße laufen durch so ein Bett von Lokalanästhetika. Und das heißt, wir erwarten das oder erwarten es eben weniger aufgrund des Verfahrens selbst. Und wenn der Patient irgendwelche Symptome präsentiert, blocken wir die weitere Gabe. Und tatsächlich ist nach einigen Minuten, also es ist nicht zu erwarten, dass eine längere Zeit, also länger als eine Viertelstunde nach einer Applikation von der Substanz, wenn bis dahin alles völlig problemlos ist, dass dann plötzlich Intoxikationssymptome quasi aus dem Nichts auftauchen. Es gibt einzelne Fallberichte, dass sowas der Fall ist. Das ist aber wirklich eine komplette Rarität.
Und nur, dass wir es der Vollständigkeit halber mal gesagt haben, wenn das auftreten würde, man könnte das behandeln. Also wir halten das, soweit ich weiß, auch vor, ne? Lipid Rescue.
Genau.
Vielleicht genau. Kannst du kurz einmal sagen, was das ist.
Lipid Rescue ist ein Konzept, was eigentlich ziemlich einfach ist. Man gibt eine Fettlösung. Ich habe ja eben schon gesagt, für Lokalanästhetika ist es ganz entscheidend für ihre Wirkung, dass die so je nach pH-Wert und je nach örtlichem pH-Wert und je nach Applikation liegen die eben als polare oder nicht polare Substanzen vor. Und dieser Wechsel ist eben auch für die Substanzen sehr entscheidend. Und dann gibt man einfach Fett, also wenn man eine Lokalintoxikation befürchtet oder so gut wie sicher annimmt oder gravierende Nebenwirkungen, zum Beispiel einen Herz-Kreislauf-Stillstand, bei, während, unmittelbar nach Applikation von größeren Mengen eines Lokalanästhetikums stattfindet, dann gibt man Fettlösungen, ja, und ermöglicht so praktisch das Abtransportieren des Lokalanästhetikums. Es ist nicht so sehr die Verdünnung, wie man das früher geglaubt hat, dass sich das einfach da drin löst, sondern es ist tatsächlich eher so ein Transporteffekt, den man damit generiert.
Und wenn wir jetzt bei den, sagen wir mal, gefürchteten Nebenwirkungen sind, ist aus meiner Erfahrung immer das Einzige, wo viele Patienten gerade bei einer großen Bauch-OP sagen, ja, dann möchte ich das nicht. Was wir ja hier aufklären im Haus, bei jedem rückenmarksnahen Verfahren ist die theoretische Möglichkeit des Querschnittslähmung. Auch das ist ja sehr selten.
Extrem selten. Also ich habe beispielsweise in meiner über 30-jährigen Berufstätigkeit das noch nie erlebt, weder bei mir noch bei anderen, also bei meinen Patienten noch bei anderen.
Ja, ich glaube, das ist ganz beruhigend. Aber vielleicht kannst du da einmal kurz erklären, warum gerade das Rückenmark so vulnerabel ist, was sagen wir mal, Hämatome angeht. Also du hast ja eben schon gesagt, wenn wir jetzt einen Axplex stechen, da kann es zu einem Hämatom kommen. In der Regel betrifft das die Nerven aber nicht so dramatisch, dass es zu einer irreversiblen Schädigung kommt. Warum ist das beim Rückenmark zumindest theoretisch anders?
Das ist nun eigentlich ganz übersichtlich zu erklären, ganz einfach. Das Rückenmark ist ja durch die Wirbelkörper allseits, beziehungsweise durch die Bögen, nicht durch den Wirbelkörper selbst, sondern durch den hinteren Teil, allseits von Knochen umgeben. Und deshalb ist der Raum ähnlich wie beim zentralen Nervensystem begrenzt. Und so können bereits kleine Hämatome große Auswirkungen haben.
Ich glaube, das ist schon genau das. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Wie würdest du sagen, würdest du einen Patienten vorbereiten, dem du ein rückenmarksnahes Verfahren angedeihen lassen möchtest? Also ist jetzt eine große Bauch-OP, stellen wir uns vor. Und der Patient soll für diese Bauch-OP sagen wir mal, einen Periduralkatheter bekommen. Wie würdest du den Patienten vorbereiten? Was passiert in der Einleitung, dass man sich das vielleicht einmal plastisch vorstellen kann, weil das ja ein bisschen, sagen wir mal, komplexer ist als jetzt die meisten peripheren Blöcke?
Nun, das Wichtige ist, und das ist auch für den Patienten ganz wichtig, dass wir dem Patienten klar machen, dass wir die Periduralanästhesie oder den Periduralkatheter in aller Regel beim wachen Patienten anlegen, um eben auch Fehllagen zu vermeiden. Bei der Periduralanästhesie ist das ein wichtiger Punkt. Bei peripheren Regionalanästhesien ist das übrigens was anderes. Die kann man mit gleichem Nebenwirkungsprofil auch beim schlafenden Patienten machen. Und das heißt, der Patient wird sich in aller Regel, weil das für uns technisch einfacher ist, hinsetzen. Und wir machen dann zunächst mal eine Lokalanästhesie nach vorheriger Desinfektion. Dann kommt eine dreifache Sprühwischdesinfektion, abdecken. Und dann legen wir die Periduralanästhesie an. Ja, da muss der Patient einfach eine Weile für sitzen. Ja, größere Schmerzen sind da nicht zu erwarten. Es kann mal sein, wenn man mit der Nadel oder mit dem Katheter in die Nähe der Nervenwurzeln kommt, dass der Patient kurz sowas wie einen elektrischen Schlag verspürt. Also einen kleinen elektrischen Schlag, wirklich nichts Dramatisches. Aber darauf sollte man die Leute schon vorbereiten. Das Allerwichtigste ist, dass sie in einer bestimmten Position sitzen, nämlich in so einer sogenannten Katzenbuckelposition, die eben dazu führt, dass die Wirbelkörper nach hinten hin gewissermaßen aufgeklappt werden, was uns ermöglicht, die wie in so einen Trichter rein unsere Lokalanästhesienadel vorzuführen und dann eben viel leichter die entsprechende Struktur zu erreichen.
Das heißt, was du meinst, sind die Dornfortsätze gehen so dachziegelartig übereinander. Ne? Und wenn man sich dann eben
des Thorax jedenfalls.
Genau. Und wenn man sich dann nach vorne beugt, dann gehen die so ein bisschen auseinander und dann kommt man einfacher dazwischen.
Kommt man da leichter durch.
Ja, super. Und wie merkt man jetzt als derjenige, der das sticht, dass man an der richtigen Stelle ist? Für den Periduralkatheter?
Ja, es gibt zwei Verfahren. Das eine ist zumindest in Deutschland nicht sehr verbreitet. Das ist das System des hängenden Tropfens. Man muss dazu wissen, dass der Periduralraum einen ganz leichten Unterdruck hat. Und das System des hängenden Tropfens ist, dass man die Nadel, eben diese TUI-Nadel, also eine recht kräftige Nadel, weil man dadurch ja auch später einen Katheter vorschieben will, dass deren Ende übrigens so rechtwinklig abgewinkelt ist, was das spätere Vorschieben des Katheters erleichtert. Wenn man diese Nadel in die Nähe des Periduralraums vorgeschoben hat, ja, entfernt man das Innenleben gewissermaßen, also dieses Plastikding, was da drin ist und was die Nadel frei hält, ja, das wird entfernt und dann hängt man einfach an dieses Ende einen Tropfen, Also hängt ein Tropfen Kochsalz rein und in dem da dran und in dem Moment, wo der Katheter praktisch oder wo die TUI-Nadel in den Periduralraum kommt, wo eben dieser Unterdruck herrscht, wird dieser Tropfen nach innen gesaugt. Das ist in Deutschland ziemlich ungebräuchlich. Es gibt einzelne Schulen, einzelne Leute, die machen das. Da ist auch nichts gegen zu sagen. Das ist eine der beiden klassischen Techniken. Das, was wir häufiger machen, ist, dass wir ebenfalls, wenn wir in der Nähe des Periduralraums sind, eine Spritze aufsetzen, die mit Kochsalz gefüllt ist und die sehr leichtgängig ist. Das ist sehr wesentlich, dass diese Spritze leichtgängig, gleichmäßig leichtgängig ist. Das sind spezielle Spritzen, die eben einen leichtgängigen Gummianteil innen drin haben. Und dass wir die Nadel vorschieben, während wir gleichzeitig in der Regel mit einer 10 Milliliter Spritze einen gewissen Druck auf die Struktur aufüben und dann eben plötzlich merken, wenn wir im Periduralraum sind, wo, wie eben erwähnt, ja sogar ein leichter Unterdruck herrscht, plötzlich, dass die Spritze sich fast wie von selbst entleert, wenn wir dann einen gewissen Druck haben und daraufhin können wir dann oder auf diese Art können wir dann Periduralraum identifizieren.
Und hat sich gleichzeitig noch so ein kleines Flüssigkeitsdepot geschaffen, wo man dann den Katheter reinlegen kann.
Genau.
Ja,
ich finde das hat dann zum Beispiel die Blätter des Periduralraums, der übrigens sehr unterschiedlich weit ist. Also je nachdem wo und interindividuell ist das unterschiedlich. Also das kann wirklich von knapp 2 Millimetern bis fast, also bis weit mehr wie einen halben Zentimeter tief gehen.
Okay.
Also man sollte da durchaus eine gewisse Vorsicht walten lassen beim Vorschieben.
Wunderbar. Und ich glaube, dass man dann da einfach einen Katheter durchschiebt, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Dann zieht man die Nadel halt raus. Was kommt in den Katheter? Das ist ja durchaus so ein bisschen umstritten. Also ich glaube, Regionalanästhesie gibt es auch hier im Haus, sehen das Leute unterschiedlich, ob man zum Beispiel von einer großen Bauch-OP ein PDK aufspritzen darf in dem Sinn, dass man hochkonzentriertes, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Ropivacain nimmt, einfach weil man ein bisschen Angst hat, dass man halt eine große Sympathikolyse hat. Was ja darüber hinaus noch immer in der Diskussion steht, ist, ob man Opioidanalgesie über den Periduralkatheter geben kann.
Also man kann es auf jeden Fall. Rückenmarksnah wirken Opioide. Das ist schon mal klar. Ein gewisser Anteil, das ist ein kleiner Teil, wird systemisch resorbiert, aber dadurch, dass man insgesamt ja nur sehr kleine Mengen überhaupt appliziert, ist das Risiko, schwerwiegende Nebenwirkungen dadurch zu generieren, sehr, sehr gering. Ja. Bei peripheren Kathetern, also bei peripherer Regionalanästhesie, ist das nicht der Fall. Da machen Opiate überhaupt keinen Sinn. Die wirken nicht oder völlig unzureichend und nicht steuerbar.
Weil die halt zentral wirken und wir sind halt nicht zentral.
Das zentral wirksame Substanzen sind. Sufenter Rückenmarksnah hat einen großen Vorteil. Es ist nämlich die verstärkte rostrale Ausbreitung. Das ist vor allem beim Kaiserschnitt sehr sinnvoll, wo ja der Operateur praktisch unter den Uterus greift, also sehr nah fast unter das Zwerchfell kommt. Der Uterus steht ja sehr hoch bei einer Gebärenden und dadurch in einen Bereich vordringt, der nicht mehr vollständig durch die klassische Spinalanästhesie, durch das Lokalanästhetikum abgedeckt ist. Und in diesem Bereich oberhalb der eigentlichen Lokalanästhetikerwirkung, da macht eben das zusätzlich ebenfalls intrathekal verabreichte Opiat, wir nehmen üblicherweise Sufenta, Sinn. Also die verstärkte rostrale Ausbreitung, die macht diesen Vorgang, der auch von Übelkeit begleitet werden kann, das wird auch vegetativ weitergeleitet, ist schon recht unangenehm und der blockt da die übelsten Effekte auf jeden Fall. Und peridural sind ähnliche Effekte zu erwarten. Das ist aber nicht mehr ganz so ausgeprägt dann.
Nur, dass wir die Begrifflichkeiten klar haben. Ich glaube, es ist nicht für alle ganz eindeutig. Intrathekal heißt, ist bei uns üblicherweise die Spinale. Das heißt, unter der Dura, ja, also rückenmarksseitig der Dura. Und epidural oder peridural ist halt außerhalb der Dura und dann eben nicht intrathekal. Da gibt es noch eine Frage zu dir, die ich immer ganz spannend finde. Wenn wir eigentlich epidural wollen und aber jetzt befürchten, wir sind ein bisschen zu tief. Es ist zu einer Fehllage eines Epiduralkatheters im Spinalraum gekommen oder zu einer intraspinalen Fehlpunktion. Wie erkenne ich das?
Zunächst mal gibt es die Möglichkeit, dass einfach aus meiner Nadel eine größere Menge Flüssigkeit kommt. Diese Flüssigkeit, die ist in der Regel klar. Wir wollen nicht hoffen, dass da Blut kommt. Wenn's Blut kommt, ist es aus anderen Gründen schlecht und wir würden die Punktion abbrechen. Wenn es aber klare Flüssigkeit ist, die nicht nach 1-2 Millilitern sistiert, wenn wir sehr viel mit Hilfe der Loss of Resistance Technik, wenn wir da, sag ich mal, 5-6 Milliliter Flüssigkeit reingespritzt haben, kann es durchaus sein, dass da 1-2 Milliliter zurückkommen. Ja, die sind ja in diesem, wie beschrieben, kleinen Areal verteilt. Das ist also als solches nicht schlimm. Aber das hört eben nach dieser kleinen Menge auf. Wenn da mehr zurückkommt, ist zu befürchten, dass wir eben im intrathekalen Bereich sind. Das heißt, dass das, was da kommt, nicht mehr unser Kochsalz ist, sondern Liquor. Den Unterschied zwischen Kochsalz und Liquor kann man relativ einfach bestimmen, indem man nämlich einfach ein Blutzuckerteststäbchen reinhält. Liquor hat etwa ein Drittel des Zuckerspiegels, wie das Serum hat. Das heißt, wenn da signifikant Zucker nachzuweisen ist, das ist in Kochsalzlösungen, wie wir wissen, nicht der Fall, dann wissen wir, dass was da rauskommt, ist eben Liquor und damit ist die Punktion intrathekal, also eine Etage zu tief. Das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt's die andere Möglichkeit, das zu detektieren, indem eine verabreichte Testdosis, dann nehmen wir in der Regel etwa 3 Milliliter einer spinal wirksamen Dosis. Ja, das heißt, wir tun so, als hätten wir versehentlich eine Spinalanästhesie gestochen und würden jetzt eine entsprechende Wirkdosis verabreichen. Und wenn dann tatsächlich innerhalb von 10 Minuten, einer Viertelstunde ein massiver Effekt auftritt, dann wissen wir dasselbe, siehe oben, dass wir ganz offensichtlich intrathekal punktiert haben. Auch da würden wir können dann überlegen, ob wir dann vielleicht noch diese spinale Wirkung ausnutzen. Auf jeden Fall werden wir da keinen Katheter reinlegen und auch keine größeren Dosierungen von irgendwas reinspritzen.
Okay. Stichwort, das passt hier, glaube ich, ganz gut, postpunktionaler Kopfschmerz. Zum einen, man wollte ein PDK stechen, hat eine Etage zu tief gestochen, wie wir gerade besprochen haben, oder bei der Spinalen, wo man ja, wie wir eben festgestellt haben, intradural kommen will. Was sind das für Kopfschmerzen und wie kann man die behandeln?
Ja, die Postpunktionskopfschmerzen sind ausgesprochen quälend. Die werden besser, wenn Patienten sich hinlegen. Wichtig ist, also jedenfalls, wenn wir darüber diskutieren, ob wir therapeutisch tätig werden sollen. Die Therapie ist übrigens ziemlich einfach. Ein Blutpatch, man nimmt 10 bis 20 Milliliter Blut ab und appliziert das einfach über eine Periduralnadel oder über einen Katheter genau in diesem Areal, wo diese Fehlpunktion stattfand oder diese Punktion stattfand. Wenn wir darüber nachdenken, machen wir das nur bei einem Kopfschmerz, der A, sehr massiv ist und der sich nicht nach üblichen Kopfschmerzmedikamenten typischerweise nicht-suridale Antiphlogistika sistiert.
Das klingt immer so ein bisschen mittelalterlich, aber gibt es ja sehr gute Evidenz für. Also nur um das nochmal herauszustellen, man nimmt tatsächlich Blut von dem Patienten und spritzt es dahin. Mhm. Vielleicht nochmal kurz, um zu verstehen, warum der Gedankengang, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ist, wir haben ein Liquor-Leck und der Verlust des Liquors macht Kopfschmerzen. Deswegen wirken selten die klassischen Analgetika. Genau. Und wir wollen quasi das Liquor-Leck verstopfen.
Genau, und deshalb nehmen wir ein körpereigenes Verstopfungsmittel, nämlich Blut.
Ja, eigentlich sehr elegant. Mhm. Ne? Also ich
finde, funktioniert ja auch gut und wenn es nicht wirkt, kann man es auch sogar wiederholen.
Ja.
Auch das ist eine ganz praktische Sache. Und das Schöne ist, diese Substanz wird auch vom Körper, sie ist ja körpereigen, und das wird auch abgebaut.
Ja.
Also eigentlich das ideale Therapeutikum.
Super. Okay, dann gibt's noch zwei Punkte zum Abschluss, die für mich persönlich noch spannend sind, wo wir ja auch drüber aufklären, wenn wir Regionalanästhesieverfahren machen, gerade wenn wir sie alleine machen, ist, dass es theoretisch gerade wenn ich das mache, vielleicht weniger, wenn du das machst, sein kann, dass das Verfahren versagt.
Mhm.
Ja, also das heißt, wir erreichen keine ausreichende Analgesie mit einem Lokalanästhesieverfahren. Was können wir dann machen?
Ja, da ist als erstes mal wichtig, dass wir selbstkritisch vorgehen. Ja, das heißt, wir sollten gucken, habe ich überhaupt genug gespritzt? Das ist bei einer Spinalanästhesie eher eine akademische Frage, weil die Nadel ist ja dann raus. In dem Moment, wo ein Katheter liegt, ist das durchaus sinnvoll, auch was nachzuspritzen. Ja, also stimmt meine Menge, stimmt der Applikationsort, stimmt die Konzentration der Substanz. Dann ist ganz wichtig zu gucken, was passiert denn überhaupt? Ich habe eben drüber gesprochen, dass zum Beispiel bei einer peripheren Regionalanästhesie ja eine Tiefensensibilität erhalten bleibt. Ja, zur Regionalanästhesie, speziell zur peripheren Regionalanästhesie, die wir durchführen, um Eingriffe zu ermöglichen, gehört ganz klar zwingend auch die entsprechende Blockade und nicht nur die Aufklärung über die erhaltene Tiefensensibilität dazu. Das heißt, wir müssen erstmal klären, ist das jetzt Tiefensensibilität oder habe ich einfach wirklich Mist gemacht? Also funktioniert das Verfahren nicht? Ja, das geht eigentlich relativ einfach. Das kann man klinisch machen. Wenn der Patient ist natürlich in dieser Situation sehr aufgeregt. Ja, wenn ich aber hingehe und verabreiche dem Patienten eine kleine Dosis Propofol, etwa 1 Milligramm pro Kilo, was gerade zu so einem vorübergehenden Einschlafen langt, ja, und bitte dann den Operateur einfach mal mit dem Eingriff anzufangen, das reicht natürlich bei weitem nicht dafür aus, wirklich Schmerzen zu blockieren. Das reicht aber aus, um das anfangs schon besprochene Kopfkino zu blockieren. Das heißt, das sollte man als erstes tun, bevor man sein Verfahren vielleicht etwas vorschnell als gescheitert erklärt. Dann muss ich auch immer gucken, wie ist die Wirkdauer oder die sogenannte Anschlagszeit, Entschuldigung, nicht die Wirkdauer, die Anschlagszeit. Die Anschlagszeit ist die Zeit, die vergeht von der Applikation meines Lokalanästhetikums bis zur Durchführbarkeit eines Eingriffs oder bis zur gewünschten Analgesie. Ja, die ist durchaus mal variabel. Ja, und da lohnt es sich durchaus immer noch ein bisschen abzuwarten. Auch bei einer gut durchgeführten Spinalanästhesie kann es mal 20 Minuten dauern, bis der volle Effekt erreicht ist oder auch 25.
Okay, ich glaube, das war nochmal sehr wichtig. Das war mir jetzt auch irgendwie durchgegangen, das haben wir noch gar nicht besprochen. Aber das ist natürlich ein sehr relevanter Punkt, dass man da ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen muss. Anders als wenn man jetzt was IV spritzt, dann ist ja in der Regel 2 Minuten, egal welches Medikament wir nehmen, die volle Wirkung da.
Und über diese Phänomene muss man natürlich auch im Zweifelsfall mit dem Operateur kommunizieren. Wenn ich jetzt beispielsweise einen typischerweise im Kreissaal eine Situation habe, die sofortige Durchführung eines Kaiserschnitts erfolgt, von jetzt auf gleich, dann bleibt uns tatsächlich kein anderer Weg wie die Vollnarkose. Häufig haben wir mehr Zeit und dann können wir eben eine Spinalanästhesie machen. Ja, aber das muss vorher kurz geklärt werden, wie viel Zeit wir denn haben.
Genau, also du meinst jetzt die Notsektio, wo wir wirklich sagen,
die ganz klassische Notsektio, die wirklich innerhalb von am besten wenigen Sekunden eine Sektio Beginn erfordert, die kann nur als Vollnarkose durchgeführt werden.
Okay, dann vielleicht als letztes noch so ein kleines Fallbeispiel, was ich ganz faszinierend finde, weil das so ein bisschen, ja, gerade was so Kopfkino angeht, ist das, glaube ich, sehr herausfordernd. Das machen wir auch hier im Haus. Und zwar ist das, will ich abheben auf die Karotischirurgie in Lokalanästhesie. Das finde ich ist sehr, sehr, sagen wir mal, spektakulär, wenn man das zum ersten Mal sieht. Also da liegt ein wacher Patient und da wird gerade seine Halsschlagader operiert. Ja. Warum ist das, sagen wir mal, ein sinnvolles Verfahren auf die OP bezogen und wie begleitest du den Patienten in dieser Situation?
Also das Verfahren ist natürlich deshalb sinnvoll, weil jede technische Messung der Hirnströme, der Hirndurchblutung naturgemäß fehlerbehaftet ist. In dem Moment, wo ich das Hirn in völlig unveränderter Funktion teste, wo ich einen Patient nicht nur frage, wo es nicht darum geht, ob irgendwelche Werte jetzt, ob irgendwelche Latenzen sich verändern oder solche Effekte da sind, sondern wo ich mit einem Patienten sprechen kann, ja, wo ich einen Patienten bitten kann, beispielsweise mit der Hand zu winken oder auf eine Quietscheente zu drücken. Das ist ja das, was wir dann technisch auch tatsächlich machen, dass wir den Patienten eben bitten, auf der kontralateralen Seite eine Quietscheente in den Arm, in Hand zu nehmen und dann immer wieder regelmäßig da drauf zu drücken, um eben klar zu sein, dass die motorischen Areale, also der im Mediadurchblutungsgebiet, im Hauptdurchblutungsgebiet, dass diese Areale eben ausreichend perfundiert sind. Das ist ja weit subtiler als und einfach durch klinische Untersuchung auch letztlich unproblematisch messbarer als eben ein komplexes Verfahren.
Und
was natürlich auch seine Indikationen hat, das darf man jetzt nicht vergessen. Es kommt immer auf den Situs, kommt auf den Operateur an, auf Voroperation etc.
Wie begleitest du den Patienten? Also würdest du sagen, das ist jemand, der sehr ruhig daran geht, der braucht auf jeden Fall was gegen Kopfkino? Oder gibt es auch Patienten, wo du sagst, Mensch, mit dem quatschen wir ein bisschen und dann schafft er das die anderthalb Stunden?
Also es ist ja tatsächlich, das Schöne bei der Karotischirurgie ist ja, dass das eigentliche OP-Areal relativ begrenzt ist. Rein technisch ist das ja so, dass wir den Plexus cervicalis blockieren. Das reicht aber nicht, um das ganze Areal zu blockieren. Um das ganze Areal zu blockieren, müssen wir noch so ein kleines, etwa 5 bis 10 Milliliter Lokalanästhetikum in den Kieferwinkel reinspritzen, weil da der Sperrer für den Operateur sitzt. Und das ist dort durch den Plexus cervicalis nicht oder auf jeden Fall nur unzureichend abgedeckt. Und wenn es dann noch Areale gibt im Bereich des Karotis-OP-Gebiets, bekommt der Operateur auch immer seine 10 Milliliter Spritze, womit er nochmal an einer Stelle was nachspritzen kann. Interessanterweise ist es so, dass die Patienten das im Großen und Ganzen gut tolerieren. Diese Vorstellung, ich bin dabei, wenn es um sowas Wichtiges geht wie mein Gehirn, das mobilisiert da oft nochmal ganz andere Kräfte. Und da sind die Patienten oft genug recht ruhig bei der Sache. Grundsätzlich können wir da aber natürlich auch vorzugsweise Remifentanil verabreichen, was das Ganze so ein bisschen blockiert, was den Patienten so ein bisschen abschießt, aber ihn trotzdem ansprechbar werden lässt.
Nur nochmal, dass wir eine Begrifflichkeit zum Abschluss noch einmal klären, vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit dem Plexus. Es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, wenn man ultraschallgestützt irgendwo reinsticht, wie man den Ultraschallkopf zur Nadel hält. Einmal quasi 90 Grad und einmal parallel. Also
in plane oder out of plane.
So. Was sind die Vorteile der beiden Verfahren und was wendest du jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte am Hals den Plexus cervicalis betäuben, was wendest du an?
Also die elegantere Form oder die sicherere Form ist tatsächlich immer eine In-Plane-Punktion, weil nur dadurch man die Nadel in ganzer Länge sieht. Ja, wenn man out of plane arbeitet, besteht immer die Gefahr, weil ich die Nadel selbst, die sehe ich ja nur in einem winzigen Durchmesser, dass ich die Nadel eben nicht sicher visualisiere und dann letztlich zwar eine Ebene darstelle, aber die Nadelspitze, die unter Umständen Zerstörung anrichtet, 2 Zentimeter unter Umständen von dieser Ebene entfernt ist. Da muss man sich tatsächlich disziplinieren, auch immer mal wieder einfach aufs Areal gucken, um zu schauen, bin ich nicht da über meine Zielebene schon hinausgeschossen. Das umgeht man natürlich bei einer In-Plane-Darstellung, wo die Nadel im Ganzen da ist. Das ist nur nicht immer ganz so einfach, wie das sich jetzt so anhört. Man muss sich da auch da so ein bisschen disziplinieren. Man braucht eine gewisse Übung darin, die Nadel dann wirklich in ganzer Länge darzustellen. Ja, und es gibt durchaus Ecken, wo das schwierig ist. Beispielsweise, wenn wir eine Truncus superior Blockade machen, also eine interskalinäre Blockade. Da ist es tatsächlich technisch relativ schwierig, eine In-Plane-Punktion zu machen, weil wir da immer von außen punktieren. Wir punktieren nicht von medial, sondern von lateral, weil medial der Nervus phrenicus liegt und wir wollen keinen Kanal zwischen dem Lokalanästhetikum und dem Nervus phrenicus oder in die unmittelbare Umgebung des Nervus phrenicus herstellen. Das heißt, wir müssten dann praktisch von der Unterlage her punktieren. Das ist technisch schwierig. Da ist es tatsächlich einfacher, tatsächlich out of plane zu arbeiten. Also sprich, den Schallkopf um 90 Grad versetzt zur Nadelebene zu halten. Außerdem gibt es da noch die Besonderheit, dass ausgerechnet durch den Scalenus medius häufig Nerven und auch Arterien laufen, die man nicht immer besonders gut sieht. Ja, und auch das spricht dann tendenziell dafür, in ausgerechnet diesem Areal tatsächlich eher out of plane zu arbeiten. Ansonsten sind, was mir jetzt so spontan einfällt, eigentlich alle Punktionen sinnvoller, also im Bereich dieser peripheren Techniken, alle sinnvoller als In-Plane-Punktionen durchzuführen.
Vielen, vielen Dank. Das war jetzt wirklich ein bunter Ritt, einmal quer durch die gesamte Welt der Regionalanästhesie. Und es ist immer wieder beeindruckend. Also ich habe jetzt auch heute sehr viel gelernt, was du alles dazu weißt. Das ist schon toll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal. Und an unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gerne an teamtimeout@ukabonn.de.
Und auch gerne an mich fragen. Ich bin ja auch erreichbar hier.
Du bist erreichbar, wunderbar. Also wer den Dirk kennt, im Zau erreichbar, wunderbar. Ja, das hatten wir auch noch nicht, dass jemand das so direkt anbietet. Sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.